Jauchzet Gott alle Lande, Jubilate, mit diesem Aufruf grüße ich Sie heute Morgen aufs Herzlichste und freue mich, dass Sie hierher gekommen sind, um in dieser Gemeinde Gott zu loben und zu preisen. Wir wollen es jetzt tun mit Psalm 100, den wir im Wechsel lesen. Jauchze dem Herrn alle Welt. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken. Danket ihm, lobet seinen Namen. Und seine Gnade währet ewig. Großer Gott, ewiger Herr und Vater, die ganze Schöpfung verkündigt dein Lob, der weite Himmel und das gewaltige Meer, die Pracht der Blumen, alle Engel und Vollendeten mehren deinen Ruhm und auch wir wollen mit einstimmen und deine Wunder preisen. Aber unsere Worte und Lieder sind zu schwach und unsere Taten reichen nicht zu, dir die Ehre zu erweisen. Darum bitten wir dich, öffne du selbst uns Herz und Mund zu deinem Lob und vollende unser Tun im Licht deiner Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Als Schriftlesung hören wir aus dem ersten Johannesbrief, dem 5. Kapitel. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Amen. Und nun singen wir miteinander das Lied 81, die Verse 1 bis 3 mit Freuden zart zu dieser Fahrt. Lied 81, 1 bis 3. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, Jubilate, der steht ganz am Anfang der Heiligen Schrift. Es sind Verse aus dem ersten Kapitel und dem Anfang des zweiten ersten Mosebuches. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben, und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Amen. Ein alter Herr beschließt, seine Kinder zu besuchen. Er zieht den Mantel an, nimmt den Stock und steigt in die Straßenbahn. Als er am Charlottenplatz umsteigen will, weiß er nicht mehr, wo er hin wollte. Totaler Gedankenschlag. Ratlos geht er an der Haltestelle auf und ab. Plötzlich fällt ihm ein, woher er eigentlich gekommen ist. Er geht in das nächste Telefonhäuschen, ruft zu Hause an und fragt, ob sie ihm mal bitteschön sagen könnten, wo er eigentlich hin wollte. Der alte Herr konnte ja von Glück sagen, dass er sich noch an seine Herkunft erinnerte. Eines Tages könnte es sein, dass er auch das noch vergisst, ja, überhaupt nicht mehr weiß, wer und wo er ist. Altersverkalkung nennen wir das. Es ist etwas, worüber wir uns nicht amüsieren sollten. Wer weiß denn, was uns noch blüht, wenn wir alt werden? Wer weiß denn, ob er heute noch alles weiß? Wer weiß denn, woher er kommt, wo er ist und wohin er geht? Der alte Herr namens Mensch im stattlichen Alter von vielen tausend Jahren, der steht am Bahnsteig dieses Lebens. Und er weiß nicht mehr, wohin er gehen soll. Er hat total die Orientierung verloren. Seit ihm Kopernikus gesagt hat, dass er nur noch ein Stäubchen auf einem Staubkorn sei und damit ein bedeutungsloses Wesen. Seit ihm Darwin kundgemacht hat, dass er nur der Nachfahre von Giraffen und Schimpansen und damit ein würdeloses Wesen sei. Seit ihm Sigmund Freud weiß gemacht hat, dass er nur von Instinkten aus dem Unterbewusstsein getrieben und damit ein völlig verantwortungsloses Wesen sei. Seither weiß er über sein Woher und Wohin nicht mehr Bescheid. Bin ich Herr Natur, wie Schiller meinte? Bin ich Halbgott, wie Jean-Paul meinte? Bin ich nur Schatten eines Traumes, wie Shakespeare meinte? Bin ich welkendes Blatt, wie Homer meinte? Oder bin ich nach Herodot nur das Elend selbst? Ratlos steht dieser Herr an dieser Haltestelle, Leben geht auf und ab und sieht die Linien, die aus der Geschichte kommen und in die Zukunft gehen.
Auf der einen steht A wie Aberglaube, B wie Buddhismus, C wie Christentum, N wie New Age. Wo kommt der Zug her? Wohin geht eigentlich die Fahrt? Für was soll ich mich entscheiden? Und in diesem Dilemma wünschen wir uns auch eine Zelle, in die man hineingehen könnte, ein Buch aufschlagen, eine Nummer wählen und die Auskunft fragen, woher man denn komme, wo man denn ist und wohin denn dies alles führt. Liebe Freunde, seit einer halben Stunde sind wir in dieser Zelle. Wir haben das Buch aufgeschlagen. Wir haben eine Nummer gelesen. Und nun hören wir auf diese erste Grundfrage, woher wir kommen. Die biblische Antwort, nämlich erstens von Gott. Von Gott kommen wir. Die Germanen zum Beispiel waren anderer Ansicht. Die sagten, wir kommen vom Urriesen. Am Anfang war nicht die Wüste und Leere, sondern am Anfang war das Eis und der Reif. Und eine Kuh leckte mit ihrer warmen Zunge eine Menschengestalt aus dem Eis und hauchte diesem Riesen Umir oder Ymir den Atem ein. Aber in einem Kampf mit dem anderen Riesen Odin erlag er. Aus seinem Skelett wurden die Berge, aus seinem Blut die Meere, aus seinem Fleisch die Erde, aus seinem Atem der Wind und aus seinem Gehirn die Wolken. Wir kommen vom Urriesen und die Bibel sagt, wir kommen von Gott. Auch die Babylonier waren anderer Ansicht. Sie sagten, wir kommen vom Urei. Am Anfang war das Tohu das Undurchdringliche und das Tohu, das war das Unheimliche. Und zwischendrin, da war dieses befruchtete Urei, das plötzlich zersprang und das die Menschenwelt zur Welt brachte. Wir kommen vom Urei. Und die Bibel sagt, wir kommen von Gott. Auch Wissenschaftler verschiedenster Couleur sagen heute anders. Wir kommen vom Urfeuer, das die Welt ins All hinausgeschleudert hat. Wir kommen vom Urnebel, das die Welt durch Konzentrat hervorgebracht hat. Wir kommen vom Urschleim, aus dem Lebewesen hervorgekrochen sind. Und die Bibel sagt, wir kommen von Gott. Am Anfang war nicht irgendetwas, sondern da war jemand. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ein Steinhauer braucht einen Stein, um hauen zu können. Ein Holzschnitzer braucht ein Holz, um schnitzen zu können. Ein Maler braucht eine Leinwand, um malen zu können. Jeder Künstler braucht ein Material für seine Schöpfungen. Nur der Schöpfer Gott braucht nichts. Seine Creatio ex nihilo, sein Schaffen aus dem Nichts, ist einzigartig. Das bedeutet, dass wir nicht mit gefährlichem Genmaterial eines Urriesen befrachtet sind, das uns Schicksal spielen könnte. Das bedeutet weiter, dass wir nicht mit negativen Erbanlagen eines Ureis belastet sind, das uns immer wieder einen Strich durch unsere Lebensrechnung macht. Das heißt, dass wir mit bösen Urchromosomen überhaupt nichts am Hute haben. Liebe Freunde, die einzig vorzeitliche Mitgift, die wir mitbekommen haben, ist Gottes Liebe. Aus Liebe hat er den Himmel gemacht, damit wir ein Dach über dem Kopf haben. Aus Liebe hat er die Erde gemacht, damit wir unsere Füße auf Boden setzen können. Aus Liebe hat er das Licht installiert, damit wir nicht im Dunkeln munkeln müssen. Aus Liebe hat er alles so geschaffen, damit wir ein Zuhause haben und nicht unbehaust leben müssen. Denn dieses Menschengeschlecht ist kein unerwünschtes Kind. Und wenn mein Vater mich nicht gewollt hat, und wenn meine Mutter mich nicht gewollt hat, und wenn ich mich heute selber nicht mehr will, dann gilt erst recht, Gott hat mich gewollt. Gott hat sie gewünscht. Wir sind Gottes Wunschkinder. Und wenn ein Behinderter unter uns ist, du bist Gottes Wunschkind. Und wenn ein Geschlagener unter uns ist, Du bist Gottes Wunschkind. Und wenn ein Sterbender unter uns ist, du bist Gottes Wunschkind. Und wenn immer wieder jenes unheimliche Fragen in uns auftaucht, ja warum bin ich denn hier und an dieser Stelle und warum denn so? Weil Gott es so wollte. Und was unser Gott erhalten, was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Von Gott kommen wir. Und nun hören Sie auf die zweite Grundfrage, wo wir sind. Die biblische Antwort, nämlich in Gott. In Gott sind wir. In seinem Machtbereich, in seinem Schutzbereich, in seiner Hand. In seiner Hand sind wir etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, etwas Unvergleichliches. Am sechsten Tag nämlich, als der Schöpfer seiner Schöpfung die Krone aufsetzte, da sagte er nicht: Lasset uns Menschen machen, ein intelligentes Tier, das von ewigen Instinkten getrieben ist. Er sagte auch nicht: Lasset uns Menschen machen, eine herrliche Puppe, die nach himmlischen Melodien tanzt. Er sagte auch nicht: Lasset uns Menschen machen, eine wunderschöne Marionette, die göttliche Komödie auf Erden spielt. Nein, er sagte: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wem hier nicht der Atem stockt, ein Bild sollen wir sein. Wem dabei nicht die Luft wegbleibt, ein Ebenbild Gottes sollen wir sein. Wem hier nicht das Herz versagt, Gottes Ebenbildlichkeit ist unsere Lebenswirklichkeit. Diese steile Imago Dei, diese steile Gott-Ebenbildlichkeit-Aussage ist nicht zu fassen. Erlauben Sie mir ein unzulängliches Bild. Denken Sie an einen Spiegel zu Hause. Irgendjemand hat ihn gemacht, er ist ein materielles Ding. Irgendwo ist er platziert. Irgendwie hat er seinen Sinn. Wenn Sie nun in diesen Spiegel hineinschauen, und wahrscheinlich haben Sie das heute Morgen schon einmal gemacht, nehme ich an, dann sehen Sie in ihm Ihr Bild. Ob es ein großer Wandspiegel oder ein kleiner Taschenspiegel ist, ob er einen teuren Goldrahmen oder nur einen billigen Plastikrahmen besitzt, ob er aus wertvollem Kristall oder nur billigerem Quarz gearbeitet ist, immer zeigt er ihr Ebenbild, aber eben nur, solange sie reinschauen. Ein Spiegel, in den jemand reinschaut, ist sinnlos und hängt nur herum. Wenn ein Spiegel zum Träger eines Ebenbildes wird, dann wird er mit Sinn erfüllt. Und liebe Freunde, das ist beim Menschen nicht anders. Er ist ein materielles Ding. Der Schöpfer hat ihn geschaffen. Irgendwo hat er ihn platziert. Nun will er, dass wir einen Sinn abgeben in dieser Welt. Liebe Freunde, und wenn er hineinschaut, dann bekommt er diesen Sinn. Ob dies nun ein großes Haus oder nur ein einfacher Marschierer ist, ob er im großen Rahmen lebt oder nur in engen Verhältnissen, ob er ein Hochbegabter oder Minderbemittelter ist, es muss zu einem Sichtkontakt kommen. Ein Mensch, in den Gott nicht ansieht, der ist sinnlos. Ein Mensch, in den Gott nicht hineinsieht, hängt nur herum. Ein Mensch, durch den Gott nicht hindurchsieht, der hat überhaupt kein Leben in sich. Nur wenn der Mensch zum Träger des Ebenbildes Gottes wird, erfüllt er seinen Sinn. Liebe Freunde, so ist es doch. Wenn wir morgens in die Zeitung schauen, Streit, entsetzliches Blutvergießen wie gestern, Schrecken. Wenn wir in die Zeitung schauen, dann schaut uns das Elend an. Und wenn wir mittags ins Büro schauen, Hektik, Stress, Sticheleien, Eifersüchteleien, dann schaut uns das ganze Elend dieser Welt an. Und wenn wir abends in den Fernseher schauen, Bilder, Serien, Geschichten, dann springt uns oft genug das Menschliche, das allzu Menschliche in die Augen. Und wenn wir nachts an die Decke schauen, viereckig, fahl, weiß, wieder tot, dann schaut uns niemand mehr ein, niemand mehr an und wir sind wieder einmal Mutterseelen allein. Nur wenn wir in die Bibel schauen, in diese Weisungen und Tröstungen, dann schaut uns dieser Gott an. Liebend wie ein Vater, tröstend wie eine Mutter, stärkend wie ein Freund. Ich sehe dich, ich mag dich, ich liebe dich, ich halte dich wie ein Spiegel in meiner Hand und ich will dich nie und nimmermehr aus meinen Augen lassen. In Gott sind wir Freunde, in Gott. Aber hören Sie auch noch die Antwort auf die dritte Grundfrage, wohin wir gehen. Wohin gehen wir? Zu Gott. Zu Gott gehen wir, auch wenn wir kaputt gehen. Man muss nur zwei Seiten weiterlesen. Der Adam ist unzufrieden mit seiner Bestimmung. Gott hat ihn zwar gemacht, aber er macht sich nichts aus ihm. Er will Gott nicht nur ebenbildlich, er will Gott ebenbürtig sein. Er will nicht nur Spiegel in Gottes Hand, sondern er will Gott selber sein. Und bei diesem titanischen Versuch zu sein wie Gott, ist er aus dieser bergenden und schützenden Hand Gottes herausgefallen. Sündenfall nennen wir das. Nun ist keiner mehr heil, weil ein Riss durch dieses Leben geht. Erbsünde nennen wir das. Und nun liegt auf jedem Geschöpf ein Haufen von Dreck, von dreckigen Gedanken und schmutzigen Fantasien und schmierigen Kompromissen. Tatsünden nennen wir das. Zur gefallenen Schöpfung gehören wir alle. Ein Schmutzfilm hat sich auf uns gelegt. Doch auf uns lastet so viel Dunkles und Schweres und Undurchdringliches. Trotzdem hat sich der Vater ein Bild bewahrt. Egal, wie entstellt dieses Ebenbild heute Morgen ist, egal, welches Bild die anderen sich von mir machen oder welches schlechte Bild ich mir selber von mir mache, Gott hat ein Bild von mir. Das ist das Wichtigste, was Gott von mir denkt. Und er sieht immer noch in mir sein Kind. Schließlich hat er mich ja gemacht. Er hat mich geschaffen und er sagt es heute Morgen zu all den Hingefallenen und Reingefallenen, kommt, kommt ihr wieder her zu mir. Freunde, das ist der tiefste Sinn des siebten Schöpfungstages, des Sonntags. Nicht, dass wir überall herumgehen, sondern dass wir zum Vater gehen und ihm sagen, Vater, wasche mich rein von meinem Schmutz und meinem Dreck, mach mich rein von dem, was mich belastet. Sonntag ist Waschtag und kein Schlaftag oder Ausflugstag oder Besuchstag. An diesem Tag will er mit seinem Blut uns neu waschen, dass wir zu denen gehören, die auch wissen, nun spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn mit unserem aufgedeckten Angesicht und wir werden verklärt in sein Bild. Liebe Gemeinde, einmal wird alles zu seinem Ende kommen. Der Schöpfer wird mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde alles glanzvoll vollenden. Dieser letzte Tag steht noch aus, an dem wir alle vor ihm stehen werden. Wie sehen wir dann aus mit diesem Riss, der quer durch unser Leben geht? Wie können wir noch glauben, dieser Gott würde seine Ewigkeit mit zerbrochenen Scherben tapezieren? Wie können wir noch annehmen, dass kaputte Spiegel nicht im Abgrund und im Feuer landen? Wohl dem, vor den sich Jesus mit seinen ausgebreiteten Armen stellt und den Riss verdeckt. Heil dem, der sich hinter diesem zweiten Adam verstecken kann und sagen, ich habe dir meine Schuld und du hast mir die Vergebung gegeben. Selig. Ja, selig der, der um Jesu Christi willen leben. Glücklich? Nein, ewig leben darf. Amen. Selig, ja, selig ist er zu nennen. Wir singen vom Lied 198. Lied 198, die Verse 3 und 4.
Liebe Gemeinde, in unsere Mitte werden hier drei Kinder, drei Ebenbilder Gottes gebracht, damit sie unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus getauft werden. Wir tun es nach dem Befehl unseres Herrn. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch unsere Kinder haben Teil an diesem Reich. Und deshalb sagt dieser Herr, lasse die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Christus spricht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verloren sein. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass eure Kinder zu eigenem Glauben kommen und sich ihrer Taufe freuen mögen. Ihr seid verpflichtet, sie zu Christus und seinem Wort zu weisen und mit eurem Hause in seiner Gemeinde zu bleiben. Tretet nun vor den Taufstein, dass sie die Taufe empfangen.
Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass diese Kinder als Glieder der Gemeinde erzogen werden? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Stefan Johannes von Chamier-Gleschinski, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jubilate, jauchzet Gott alle Lande. Amen. Marcel Rolf Walter, taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kommet her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Amen. Und Irmgard Johanna Weiß, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. Wir wollen uns erheben und beten.
Hier sind wir mit unseren Kindern, Herr. Du hast sie uns geschenkt. Unser Herz ist fröhlich über deine Güte. Aber Herr, sie sind in eine Welt hineingeboren, die von Sprüngen gezeichnet ist, von Sünde und Schuld. Und deshalb befehlen wir sie dir an. Lass deine Hand schützend über ihnen ruhen. Führe du sie selbst in ein Leben mit dir. Gib Eltern und Paten Kraft und Einsicht, sie zu begleiten. Segne alle Kinderhäuser. Gib Väter und Mütter ein neues Jahr zum werdenden Leben, das du willst. und gib uns ein neues Ja zu uns selbst, zu unserem Platz, zu unserem Leben. Wir bitten dich für alle Verbitterten und Verzweifelten, für die, die meinen, keinen Sinn mehr zu sehen. Sieh du sie an. Lass uns nicht aus dem Blick. Mache uns zu solchen Spiegeln, die dein Licht und deine Wärme in unsere kalte Welt hineinspiegeln. Und Herr, wenn du uns rufst, dann tritt auch vor uns. Dann decke allen Schaden ab. Dann lass uns bei dir sein ewiglich. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit Versen aus dem Lied 236, 2 und 3, Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank. 236, 2 und 3. Liebe Gemeinde, auch dafür haben wir zu danken, dass drei Mitarbeiter von einer Fahrt nach Rumänien gesund zurückgekehrt sind. Mit dem Geld, das sie zusammengelegt, waren sie wieder dort und konnten die Grüße und die sächliche Liebe überbringen. Wir sind dankbar, dass wir wissen, dass wir auch weiterhin an die Brüder und Schwestern dort mit ihrem Hunger denken. Unser Opfer aber soll heute nach Kenia gehen. Dort in 20 Dörfern arbeitet der CVJM. Sie haben Frauengruppen gebildet. Jede Familie soll eine Nähmaschine bekommen. Frauen sollen nähen lernen und damit etwas ihre Zukunft verbessern helfen. Wir bitten also heute für 20 Dörfer in Kenia Nähmaschinen. Herzlichen Dank für Ihr Geben. Von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr ist 12 Minuten Gottesdienst. Am Dienstag um 20 Uhr in der Schlosskirche Stunde des Gebetes. Am nächsten Sonntag dann um 18 Uhr hier in dieser Kirche wieder unser Jugendgottesdienst, zu dem wir besonders junge Leute einladen. Jetzt hören wir noch einmal die Stiftsposaunen unter Herrn Laukemann. Geht mit dem Segen Gottes hinein in diesen Sonntag Jubilate und in diese Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.